Jetzt haben wir die Frage, was kann da alles schiefgehen, stand noch so im Raum. Jetzt habe ich das ja mit der Außenfläche, also Balkon, Loggia, Terrasse, habe ich das gesagt. Und da kommt auch mein Spruch her, wo ich sage, mehr als 50% der Wohnflächenberechnungen sind falsch, weil die eben in der Regel mit 50% angesetzt werden und nicht den Regelsatz der Verordnung einhalten mit einem Viertel, also 25%. Und dann geht's innen weiter. Hobbyraum, Keller, ausgebautes Dachgeschoss hatten wir ja schon mal so ganz grob ein bisschen. Da muss ich mich an die Vorgaben der Landesbauordnung halten. Und ganz wichtig sind da solche Sachen wie, also wenn man jetzt alles aufzählen würde, was in der Landesbauordnung drin steht, eine lichte Höhe. Wenn wir das Dachgeschoss haben, haben wir teilweise in den Bauordnungen, wie viel Fläche muss ich denn oberhalb der Geschossebene unten drunter haben bei 1,50 Meter Höhe. Ne, da muss das die Hälfte ausmachen von dem unten drunter oder andere Bedingungen.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Wir sind heute nicht zu zweit. Wir haben heute wieder einen ganz, ganz hochkarätigen Gast. Ich bin ganz aufgeregt. Ich freue mich, Carsten, dass du bei uns bist. Hallihallo.
Hallo, liebe Freunde der Baukunst.
Stimmt, das hätte ich eigentlich ein bisschen galanter anmoderieren können. Verdammt nochmal. Nein, hallo, aber wir freuen uns, dass du da bist. Wir sind natürlich auch wieder am Start und wir freuen uns an alle, die wieder zugeschaltet haben zu unserer neuen Folge, jetzt an diesem wunderschönen Montag. Und zwar haben wir den Carsten als Wiederholungstäter hier bei uns im Podcast. Ich glaube, jetzt passt auf, ich glaube, das ist fast ein Jahr genau her, seitdem wir unsere Folge aufgenommen haben.
Ja, das war
in Leipzig jetzt im Sommer tatsächlich. Muss es, weil genau, ja, egal.
Das ist übrigens so geil, kaum bist du da, Carsten, vergisst Anne mich anzumoderieren oder zu begrüßen.
Nein, doch. Ich habe es mir abgewöhnt. Und weißt du auch warum? Weil ich jedes Mal, wenn ich sage, mein Name ist Anne Brackhoff, dann warte ich 3 Stunden, bis es irgendwann heißt, mein Name ist immer noch Patrick Bayer. Und deswegen spare ich mir das jetzt einfach dieses Mal.
Nein. Dann übernehme ich das einfach mal ganz kurz. Wir sind hier in einem super Podcast, moderiert von Anne Brackhoff und Patrick Bayer, die ich sehr schätze. Und beide führen jetzt heute durchs Programm.
Und ihr merkt, heute ist der Raum gefüllt voller Liebe.
Jawohl.
Ich weiß jetzt nicht, wie wir da hinkommen konnten und wie ich jetzt galant dazu rüber moderieren soll, dass Carsten nicht nur der Liebe wegen hier ist, sondern vor allem um das Thema Wohnflächenberechnung mit uns nochmal zu besprechen, weil, also A, bist du ja sehr, sehr umtriebig, da darfst du gerne gleich noch was dazu erzählen und B, ist es natürlich für uns alle, egal ob in Ausbildung oder bereits schon langjährige Wiederholungstäter, ist halt bei jedem Fall ein Thema, sich damit auseinandersetzen zu müssen, mal mehr, mal weniger. Mal liegt es mundgerecht vor, mal liegt das, was mundgerecht vor ist, falsch vor und wir müssen es nochmal neu interpretieren. Aber Carsten, vielleicht, ich würde sagen, magst du dich nochmal kurz vorstellen, wobei ich glaube, das brauchst du gar nicht. Aber wir starten ja immer mit einem kleinen Wochenhighlight. Deswegen verbinde das doch gern, dein Wochenhighlight und dann das Thema, das du heute für uns mitgebracht hast.
Ja, Wochenhighlight. Ich mag euch und schätze euch beide sehr und auch fachlich. Und deswegen finde ich das immer klasse, wenn ich dann um Rat gefragt werde, wo ich denke, hier sind die Profis ihres jeweiligen Fachs und dann klingelt mein Telefon, das Highlight der Woche, Patrick dran, mit seiner berühmt-berüchtigten Schimmelbude. Und Leute, wenn ich sage Schimmel, so ein Schimmel habt ihr noch nie gesehen. Wirklich nicht, in eurem ganzen Leben nicht. Die Bude stand so unter Wasser. Und was machen wir jetzt, ne? Abriss, was sind die Umbaukosten, die Sanierungskosten, etc. pp. Muss man wiederherstellen? Ja, nein, etc. Also das war so mein Highlight, dass ich dazu auch mal was sagen durfte, ne? Wenn ich schon selber nicht in dieser Schimmelbude drin sein durfte, die ich ja echt faszinierend finde.
Und das war für mich lebensverändernd, das muss ich sagen, dieses Telefonat und bewusstseinserweiternd, weil wer mich kennt, der weiß ja immer, wenn ich finde, dass irgendwas schlimm ist, dann denke ich immer, Abriss, wir müssen abreißen. Können wir abreißen. Carsten sagte, nein, auch wenn 95% dieser Raumoberflächen verschimmelt sind, das kann man noch retten. Und ich denke, ja. Ich predige meinen Kindern immer so viel Nachhaltigkeit, aber selber bin ich immer mit der Abrissbirne unterwegs.
Naja, also nicht mal nur du.
Sanieren, ja.
Der wirtschaftlich denkende Marktteilnehmer ist mit der Abrissbirne unterwegs. Wobei, das würde mich jetzt wirklich mal total interessieren.
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube das nicht. Nein, glaube ich nicht.
Das führt jetzt zu weit. Aber ganz kurz, reden wir über das Haus, bei dem ich mir denke, von dem wir, also wo du uns das Video geschickt hast?
Ja, wir werden da quasi demnächst noch eine Special-Folge zu machen. Und dann werden wir auch mal in den Shownotes dazu das Video dazu verlinken. Ich habe da ein Schulungsvideo aufgenommen, weil ich dachte, nach 23 Jahren bietet sich mir erstmalig die Möglichkeit. Ich glaube, in diesem einen Haus ist genauso viel Schimmel versammelt wie im Rest dieses gesamten Landkreises irgendwie.
Also das war so extrem. Patrick hat mir dieses Video geschickt und ich habe, ich glaube, innerhalb der ersten 10 Sekunden habe ich versucht, dich zurückzurufen.
Ja, absolut.
Und zu sagen, ich habe nicht gehört, dass du eine Maske trägst. Wenn du da drin bist, geh bitte raus. Aber er hat natürlich ganz brav eine Maske getragen, ja, weil das war schon
echt heftig. Ich war so froh. Das war, also ich wusste, ich stand da, bin reingekommen und habe das gesehen und habe dann gedacht, okay, du gehst wieder raus. Und natürlich habe ich gedacht, okay, Carsten würde jetzt sagen, geh raus. Und dann war ich so froh, ich hatte von Corona noch so ein original versiegeltes FFP2-Maskenpäckchen irgendwo in der Hutablage ganz, ganz unten. Und hab dann sogar noch der Dame, die da als Gläubigervertreterin dabei war, noch so eine Maske gesponsert. Und wir sind dann tapfer dadurch. Und das war wirklich, ja, ihr dürft euch freuen, wir werden dazu was machen. Und da geht es auch übrigens, Carsten, um das Thema Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, auch für uns Immobilienbewerter, weil ich glaube, dass das doch noch ein bisschen sehr laissez-faire gehandhabt wird.
Absolut. Ich halte am Übrigen einen Vortrag drüber, nur so nebenbei, eine Schulung. Einen Vortrag kann man bei mir buchen darüber. Arbeitsschutz für Makler und Sachverständige. Und das, um das noch ein bisschen abzurunden, das ist auch der Grund, warum ihr mich hier habt. Ich bin professioneller Nörgler. Ich bin Baugutachter.
Ja, das schätze ich so
an. Meistens werde ich hinzugerufen, wenn es denn schon zu spät ist oder wenn man es nicht wahrhaben will. Und das ist dann auch immer mein Job, den Leuten zu sagen, ja, es ist so schlimm, wie es aussieht. Oder manchmal ist es auch schlimmer, als es aussieht. Und in einigen Fällen ist es auch gar nicht so schlimm, wie es aussieht. Das muss man dann auch immer wieder berücksichtigen. Und für die, die es nicht sehen, ich habe hier noch extra mein Poloshirt angezogen von der Wohnflächenakademie. Das ist das neue Baby seit Anfang des Jahres, wo ich also Experten und Sachverständige für Wohnflächen ausbilde.
Let's make Wohnflächenberechnung sexy.
Ja, genau, weil vielleicht übertreibe ich, aber manchmal kann man so Sachen einfach pauschal sagen. Und wenn ich sage jeder, das meint immer so die Vielzahl. Jeder Läufer checkt sofort seine Zeit, die er gelaufen ist und guckt, was habe ich für eine Durchschnittsgeschwindigkeit oder wie viel Kilometer in meiner Standardzeit oder sowas. Und so geht's in vielen Bereichen, dass man einfach mal guckt, was ist denn so der Durchschnitt oder was ist denn so die Pro-Einheit-Zahl, die ich habe. Und das macht auch fast jeder Immobilienbesitzer und auch die Bank in der Finanzierung interessanterweise bei allen technischen Mitteln, denen die zur Verfügung stehen. Die teilen den Preis durch die Wohnfläche und dann haben sie einen Preis pro Quadratmeter und wissen, passt für die Gegend oder passt nicht oder passt für die Art oder Alter des Hauses oder passt eben nicht. Ja, und das machen ganz viele und deswegen ist die Wohnfläche A, gefühlt so wichtig, ja, weil es ist immer schöner zu sagen, ich habe eine Immobilie mit 200 Quadratmeter Wohnfläche, anstelle zu sagen, sie hat nur 136. Ne? Und natürlich auch für Wertermittlung, für die Einschätzung, für den Verkauf, für die Vermietung, was weiß ich. Ne? Also interessanterweise suchen die Leute natürlich nach Dreizimmer, Küche, Bad, Balkon, aber schauen dann als zweites sofort auf die Wohnfläche und dann als drittes vielleicht noch einen auf den Energieausweis. Ne?
Preis. Ich möchte unsere Hörerinnen und Hörer da mal so ein bisschen abholen, weil ich glaube, dass viele dieses Thema Wohnflächenberechnung unterschätzen. Das erste Mal, wo mir das wirklich bewusst geworden ist, wie viel Risiko da auch dran hängt, ist ein Gespräch, das ich mal geführt habe über einen Impuls einer Kollegin mit unserer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung. Wir haben nämlich eine Zeit lang mit Matterport Aufmaße gemacht, haben dann daraus DWG-Dateien erzeugen lassen, haben die dann einem technischen Zeichner gegeben, der hat dann daraus Pläne gemacht und Wohnflächenberechnung gemacht und so weiter und so fort. Wir haben das dann verkauft. Und ich hatte dann eigentlich nur die Frage, ob wir dafür eigentlich auch haften, weil das macht ja quasi ein Bauzeichner, technischer Zeichner. Da sagte mir meine Versicherung, ja, Herr Bayer, grundsätzlich ist es so, wenn Sie Wohnflächenberechnungen oder Pläne als Standalone-Produkt verkaufen, ist das erstmal in der ganz normalen Vermögensschadenhaftpflicht eines Immobilienbewerters nicht mit versichert. Es ist versichert, wenn Sie das im Rahmen einer Wertermittlung machen, im Rahmen eines Gutachtens, aber als eigenständiges Produkt ist das nicht versichert. Das muss zusätzlich versichert werden. Und dann wurde mir schon klar, dass das offensichtlich ein Haftungsthema ist, ein großes Thema. Ja, da gibt es auch, also ich glaube, über viele Dinge wird sich vor Gericht gestritten, aber ich glaube, die Top 2 sind auf jeden Fall Zugewinnausgleich und Wohnfläche. Und dann fiel mir noch auf, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, und das verraten wir jetzt einfach keinem, ja, ich bin jetzt einfach mal hier so.
Gut, wir sind ja in einem geschützten Raum, kriegt ja keiner mit.
Genau. Wir haben ja in Niedersachsen die Grundstücksmarktdaten und die Vergleichsfaktoren für ein- und Zweifamilienhäuser. So, und die basieren natürlich auf dem Quadratmeter Wohnfläche. Und da kannst du nicht viel rumrechnen, weil du hast den Faktor, du hast eine Wohnflächenfaktoranpassung und du hast eine Grundstücksgrößenanpassung. Und dann war es das. Und das bedeutet für mich immer als erstes, ich fummel immer an der Wohnfläche rum statt am Faktor. So, und da habe ich irgendwann gedacht, das kann jetzt auch nicht so gut sein. Und dann hatten wir ja neulich eine sehr, sehr spannende Diskussion, wo ich gesagt habe, ich habe eine 75 Quadratmeter Wohnung, ich habe 150 Quadratmeter Dachterrasse.
Oh Gott.
Welche Wohnfläche hat die Wohnung? Und du mir die Angst genommen hast, ja, als allererster Mensch auf dieser Welt zu sagen, naja, es gibt ja keine Begrenzung nach oben, was die Außenwohnbereiche angeht. Und deshalb ist das auch entsprechend die Fläche mit dem Faktor X anzurechnen. Aber das ist egal, ob die Dachterrasse 200 Quadratmeter, 400 oder 800 Quadratmeter hat. Und dann hat quasi meine Wohnung ja so viel Außenwohnfläche wie Innenwohnfläche gehabt plötzlich.
Also das nur zum Verständnis, dass da jetzt nichts Falsches bei hängen bleibt. Es geht um das Verhältnis. Es geht darum, wenn wir zum Beispiel eine 70 Quadratmeter Penthouse-Wohnung oder Staffelgeschosswohnung haben und die hat plötzlich eine Dachterrasse über die gesamte restliche Fläche und die ist dann vielleicht 150 Quadratmeter in Fläche, dass ich die nicht voll ansetzen darf, ist hoffentlich jedem klar. Standardmäßig mit einem Viertel, also zu 25%. Und dann muss man immer auch nochmal schauen, ist da irgendwas Besonderes, weil bis zu 50% dürfte ich ansetzen. Das ist bei so einer großen Fläche dann nicht en vogue. Wenn es ein starkes Missverhältnis ist, auch ob der Nutzung, ich hatte das auch mal, exakt diese 70 Quadratmeter Penthouse-Wohnung oder 75 Quadratmeter und 150 Quadratmeter Fläche, die dann da war, da waren nur Teile quasi zugänglich. Man musste über irgendwelche Gatter dann entlang, weil das dann so ein etwas anderer Bereich war, der eigentlich nur für Wartungszwecke war. Und der Bauträger hat das bei meinem Kunden zur Gänze zugeschlagen, hat gesagt, nur das ist ja die Dachfläche, die da oben ist, die, auch wenn der hintere Teil nicht nutzbar ist, weil da ist ja nochmal so ein Gitter davor und das ist eigentlich nur für Wartungszwecke und eigentlich sollst du da auch nicht hin, aber es zählt trotzdem zu deiner Fläche, weil es kann ja sonst keiner hoch. Da muss ich dann auch sagen, nee, das machen wir so bitte nicht. Aber ansonsten, ja, wenn ein Balkon angeflanscht ist, und das hatte ich letztens auch, da sagte jemand, ja, da haben wir dann aber nur 3-4 Quadratmeter angesetzt. Ich so, ja, warum das denn? Naja, weil diese ganze Terrasse oder dieser ganze Anbau, der da dran war, dieser Balkon, der wäre irgendwie, ich habe es vergessen, 24 Quadratmeter groß und das wäre aber nur eine 30 Quadratmeter große also Einraumwohnung. Und das wäre ja in einem Unverhältnis. Also, ja, und? Tja, steht ja nirgendwo beschrieben, dass man das nicht darf. Ne? Also dann rechnet man das halt an, eben dann nur zu einem Viertel, wenn es nichts Besonderes ist. Und dann wird das dazugezählt. Ja?
Du hast ja mal eine steile These in den Raum geworfen, dass der, ich sag mal liebevoll, Großteil der Wohnflächenberechnung nicht korrekt ist. Ich sag mal, ich beschäftige mich sehr viel damit im Rahmen Kreditneugeschäft, weil ja fast in jedem Bewertungsfall, den wir im Rahmen des Kreditneugeschäfts auf den Tisch bekommen, eine Wohnflächenberechnung vorliegt, meistens von den Kunden selber aufgemessen. Ich weiß, dass die Kunden, also die Banken, da mal strenger sind und mal weniger streng, was die Anforderungen an diese Wohnflächenberechnung geht. Aber jetzt mal für die Praxis. Wo würdest du sagen, sind so die häufigsten Fehlerpunkte?
Wo anfangen und wo nicht aufhören? Es ist so viel, weil so viel Kleinigkeiten auch in der Wohnflächenverordnung mit drin stehen.
Also, darf ich vielleicht da einmal noch was einhaken?
Gerne.
Und zwar, wir müssen uns ja nochmal die Relevanz auch in der Immobilienbewertung nochmal verdeutlichen. Ganz viel, also gerade die Vergleichsfaktoren basieren ja auf abgeleiteten Kaufpreisen, aus Auskünften aus der Kaufpreissammlung. Und man muss sich immer mal, also wirklich die Gedanken machen, wie kommt denn jetzt dieser Vergleichsfaktor zustande? Wie macht der Gutachterausschuss das? Und das bedeutet, nehmen wir mal ein Beispiel, Oma kauft eine barrierefreie Neubauwohnung. Es kommt ein Fragebogen vom Gutachterausschuss. Teilen Sie mir doch bitte mal mit, wie viel Wohnfläche hat das denn? Dann nimmt Oma das Exposé mit einer Flächenberechnung nach DIN 277, ja, und schickt das dahin. Oder noch besser, trägt es ein, weil sie glaubt, das ist die Wohnfläche. So, jetzt ist es aber so, dass da auch Nutzflächen enthalten sind. Warum ist das so? Weil der Bauträger natürlich die Hoffnung hat, je höher er die Fläche ansetzt, desto günstiger ist ja der Quadratmeterpreis. Und das bedeutet, dass hier ganz, ganz große Risiken darin bestehen, dass alleine schon die Ableitung dieser Marktdaten falsch sein kann, weil der Otto-Normalverbraucher ja nicht unterscheiden kann, wenn da Wohn- oder Wohnnutzfläche steht oder Mietfläche in Mietverträgen neuerdings steht. Wonach ist das denn berechnet worden? Das ist das eine. Das Problem, was wir aber als Sachverständige haben, ist, dass in fast jedem Gutachten drin steht, dass die Gutachten, dass eine Wohnflächenberechnung vorlag und dass die wahrscheinlich nur, stichprobenartig überprüft wurde.
Wenn überhaupt. Meistens nur plausibilisiert, oder?
Genau. Ernsthaft.
Und das ist das Problem. Welcher Wertermittler läuft mit einem Lasermessgerät rum und prüft tatsächlich mal stichprobenartig die Längen?
Ja.
Shoutout, Hut ab. Ja, die Dankeschön, wenigsten machen es.
Ich glaube, du reißt damit hier wirklich dein empfindliches Thema. Ich fühle gerade einfach Hörer, die irgendwo in ihren Kämmerchen sitzen und
machen. Ja, aber das ist ein Problem, weil wenn ich zum Beispiel, aus einer Teilungserklärung oder irgendwoher eine Berechnung habe, die mir der Kunde gibt, ja, und da steht drin, weiß ich nicht, DIN 277, DIN 283, was weiß denn ich was, dann kann ich ja nicht sagen, ich habe das überprüft und nachher verwende ich Faktoren, die auf Basis der Wohnflächenverordnung abgeleitet wurden. Das ist ein Modellproblem.
Es gibt ja aber auch neben der Plausibilisierung schon Punkte, wo du sagst, das ist falsch, das siehst du in dem Moment, und zwar, wenn du das Haus kennst, gerade wie gesagt, Kreditneugeschäft, ich war ja da, und dann sehe ich, die haben die Kellerräume voll in die Wohnfläche mit rein berechnet, weil die da halt mal ein bisschen schickeres Fenster drin hatten und da irgendjemand mal Laminat ausgelegt hat. Ja, also das sind ja so Dinge, wo ich sage, okay, die fallen mir halt sofort auf, das kann ich prüfen. Ja, also hoffe ich jetzt mal, dass es die Kolleginnen und Kollegen auch machen. Da hatte ich zum Beispiel mal ein sehr einschneidendes Erlebnis, was das Thema Wohnfläche angeht, weil im Rahmen dieser Zulässigkeit in Kellergeschoss, dazu kannst du ja sehr gerne gleich nochmal was erzählen. Das ist ja an die Landesbauordnung geknüpft. Und ich war mal in einem Neubau und ging runter in, ein Hochparterre-Keller. Also letztendlich war es in den Hang hineingebaut und ich hatte hinten dann wirklich meiner Meinung nach Wohnraumqualität, wahnsinnig hohe Räume, große Fenster und alles. Und ich kam in den Raum und setzte schon an, den Kunden zu sagen, das ist bestimmt Wohnfläche. Und er hat mich direkt unterbrochen und sagte, nein, es musste er unterschreiben, weil ich glaube, die Raumhöhe in dem Moment dann doch nicht ausgereicht hat. Also ich glaube, das ist auch so eine große Fehleranfälligkeit, oder?
Unbedingt. Also jeder will natürlich so viel wie möglich Wohnfläche haben. Klammer auf. Bis vor etwa 2,5 Jahren, als die Grundsteuerreform kam, dann rief jeder an und wollte weniger Wohnfläche haben. Klammer zu. War sehr interessant. So, also jeder will eigentlich mehr Wohnfläche haben. In der Vermietung, im Verkauf, was weiß ich. Jetzt könnte man, so wie Patrick sagt, aber auch sagen, alle Fehler werden ja von allen Leuten gleich gemacht. Also ist es im Durchschnitt wieder richtig. Da fehlt ein bisschen was, ja, weil.
Das ist jetzt interessant.
Weil, wenn jeder denselben Fehler macht und jeder denselben Fehler nutzt, ist ja auch wieder die Datenbasis wieder okay. Aber da ist ein Haken dran. Weil tatsächlich einfach zu viel Fläche angesetzt wird. Und du, Anne, du hast es vorhin gesagt, ich postuliere da gerne mal, was ich schreibe, sind 50%, mehr als 50% aller Wohnflächenberechnungen sind falsch. Und wenn du mich privat fragst, wir sind ja hier in einem relativ privaten Fragen, dann antworte ich Rahmen, dann sage ich dir, das sind 85-90%, die falsch sind. Ja? Weil einfach, nehmen wir mal Balkone, Terrassen, Lottchen und dergleichen, die standardmäßig mit 50% angesetzt werden. Und jetzt muss ich mal ganz kurz ausholen, weil du, Patrick, auch ein paar Begriffe in den Raum geworfen hast. DIN 283, die war zur Berechnung der Wohnfläche, ist 1983 außer Kraft gesetzt worden. Danach gab es die zweite Berechnungsverordnung, die ist zwar Ende 2003, zumindest ist der Teil für die Wohnfläche, die beiden Paragraphen, die da drin standen, außer Kraft gesetzt worden. Und danach galt die Wohnflächenverordnung. Die DIN 277, liebe Leute, nehmt die gerne mal und dann folgt mir mal, so wie ich das auch gerne mal mit Energieausweise mache, nehmt euch ein Blatt Papier, faltet das in der Mitte einmal so gerade runter und dann fangt an, diese Ecken hier so in die Mitte zu falten. Ja, so auf beiden Seiten kann man das so machen. Ihr wisst schon, was das wird. Ne? Es wird ein Papierflieger, weil das genau das kannst du mit der DIN 277 und Wohnfläche machen, weil die kennt den Begriff der Wohnfläche nicht. Ja, die ist zur Abrechnung für Architekten, damit dann eben deren Kubatur, also deren Kubus, den sie errichtet haben, und das, da wird dann auch schon gleich deutlich, warum da eine Terrasse nicht auftaucht in der DIN 277, sofern sie nicht mit dem Haus fest verbunden ist, also fest verankert wirklich. Sobald die nur dranhängt, wird die in der DIN 277 gar nicht mehr erfasst. So, Treppen werden dann quasi, wenn die dann irgendwo in der Schräge sind, die werden hochgeklappt, ne, da wird die Fläche unten betrachtet und die Fläche oben betrachtet. Wenn es eine Fläche drunter gibt, das wird dann dem jeweiligen Stock zugeordnet. Und dann haben wir eben sowas wie Nutzungsfläche, Technikfläche und Verkehrsfläche. Alles das hat nichts mit der Wohnfläche zu tun. So, und da hat man sich dann irgendwann mal drauf vereinbart und hat gesagt, wir nehmen die Wohnflächenverordnung. Das ist im Mietbereich, ist das schon ausgeurteilt durch das BGH. Es hat gesagt, bis zum 31.12.2003 nehmen wir die zweite Berechnungsverordnung, danach die Wohnflächenverordnung, sofern nichts anderes vereinbart ist. Sinngemäß gilt das auch für den frei verkäuflichen Wohnungsmarkt, weil da hat man sich dann irgendwann mal drauf geeinigt. Auch der Wirtschaftliche Dienst vom Deutschen Bundestag hat da was veröffentlicht, bei mir auf der Webseite auch mal nachzulesen, wenn man das nachprüfen will, was ich hier labere. Man hat sich also irgendwann mal darauf vereinbart und hat gesagt, das machen wir. Und dann wurde die Wohnflächenverordnung auch noch geadelt, indem die Finanzbehörden gesagt haben, oder zumindest die Länder, die Bundesländer, wo es die Grundsteuerreform nach der Wohnfläche geht, wir nutzen ebenso die Wohnflächenverordnung. So, jetzt habe ich deine Frage vergessen, Anne. Da kannst du gleich auch mal was dazu sagen, hast du gesagt.
Es ging um die
Keller.
Die Wohnraumqualität in Kellerräumen, genau. Oder auch Spitzböden ist ja auch sehr gern gewählt. Aber das ist, glaube ich, eher so ein Thema, das kannst du schnell wegdiskutieren. Aber Kellerräume ist, glaube ich, eher so ein Thema.
Wie gesagt, ist genau dasselbe. Ja. Also grundsätzlich ist es wichtig zu schauen, entsprechen diese Räume, du hast es schon gesagt, Anne, entsprechen die den Vorgaben der Landesbauordnung? Weil daran muss ich mich messen lassen. Wenn ich etwas irgendwie dauerhaft nutzen möchte und das eine Wohnraumqualität hat, sprich Aufenthaltsraumqualität, dann muss ich mich an die Vorgaben der Landesbauordnung halten. Und da haben wir das Problem, dass es in der Wohnflächenverordnung die Wohnflächendefinition gibt, aber nicht die Definition des Aufenthaltsraumes. Und anders in den Landesbauordnungen stehen immer nur Aufenthaltsräume, aber niemals Wohnfläche. Der Begriff taucht da gar nicht auf. Also muss man gucken, wie matche ich das Ganze denn? Und da muss man dann einfach schon mal von vornherein in die Pläne gucken, also in die Originalpläne, sage ich mal, wenn es drum geht, Kellerräume etc. pp. Und da wird ja gerne mal drin manipuliert. Und wird dann, ja, da ist dann, oder interessanterweise, fangen wir erstmal andersrum an, da steht dann irgendwie Hobbyraum oder Werk oder Sport oder alternatives Büro oder irgend sowas, ne? Und oben im Dachgeschoss steht dann Studio. Spielzimmer auch schön, ne? Hobbyraum, Spielzimmer. Oben im Dachgeschoss steht dann Studio, ne? Da steht nie Schlafzimmer 2, Kind 2.
Stimmt.
Eltern 2, Wohnen 2. Ja, das sind immer so komische Bezeichnungen, ne?
Individualraum habe ich immer gelernt.
Ja, auch schön. Heißt aber nicht im Umkehrschluss, wenn dann tatsächlich mal Kind 2, Wohnen 2, was weiß ich, da steht, dass es dann auch Aufenthaltsraum oder Wohnraumqualität hat. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ich nehme da immer so gerne ein Beispiel. Waren wir bei der Kaufbegleitung, war ich unterwegs mit meiner Kundschaft und waren Sutterer-Räume, Kellerräume, die tatsächlich nicht zur Wohnfläche zählen würden, weil so ganz kleine Fenster, ne, mit diesen Mäusegittern davor und sowas, Laubgitter heißt, glaube ich, offiziell. Dann kam die Maklerin ganz, ganz froh und kam mit Plänen und sagte, ja, aber schauen Sie mal, hier steht doch Wohnfläche drin. Ne? Und dann hat man also richtig gesehen, dass man versucht hat, das wegzuredigieren, was da vorher drin stand, als Kellerraum oder sonst irgendwas, und hat dann halt irgendwie Schlafzimmer dahin geschrieben. Ich habe dann immer die Pläne auf dem iPad mit dabei, dann habe ich mir die aufgerufen, habe die groß gezoomt, habe das durchgestrichen und habe Bernsteinzimmer hingeschrieben. Und er sagt, und, haben wir es jetzt gefunden? Ja. Einfach um so ein bisschen klar zu machen, ich kann in den Plan reinschreiben, was ich will. Es ändert nichts an der Qualität des Raumes. Ja, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Und auch egal, wie offiziell ich das mache. Also ich war in einem Baufeld, da hat der Bauträger Räume im Sutterer, also mit einem Lichtschacht, wirklich. Also man hat so richtig in den Lichtschacht reingeguckt, anstelle rauszugucken, und hat dann in seinen Kaufvertrag mit reingeschrieben, dass abweichend von der Wohnflächenverordnung die Räume im Keller trotzdem zur Wohnfläche zählen, auch wenn irgendjemand was anderes sagen würde. Ja. Das habe ich dann mal angezweifelt, habe das mal mit der richtigen Stelle koordiniert, nämlich mit dem Bauamt, und das Bauamt kam und hat eine Nutzungsuntersagung ausgesprochen. Und das ist so mit das Fieseste, was man machen kann, weil man dann gesagt hat, dass da unten sind Kellerräume. Das Problem ist ja dann, der Kunde hat ja dann schon gezahlt. Die haben ja den Kaufvertrag unterschrieben, die Kaufpreiszahlung ist geflossen. Ich kam ja da zur Bauabnahme hin und dann kommen solche Nummern. Ja, das hat halt so den Rattenschwanz nach sich gezogen. Mhm. So, deswegen ist so, vorher gucken.
Das ist so witzig. Ich habe gerade die Diskussion mit dem Mehrfamilienhaus. Und ich habe eine Wohnung, also ich habe eine Wohnung im Keller gehabt in Hamburg und habe aber einen Ansatz für Nutzfläche gewählt. Da kommt vom Finanzamt zurück, da sei eine Wohnung auf dem Bild abgebildet. Es sei ja aber nur Nutzfläche angesetzt worden. Insofern sei der Ansatz falsch, der Mietansatz falsch. Und dann habe ich zurückgeschrieben, dass in Hamburg Wohnräume in Kellergeschossen grundsätzlich nicht zulässig sind. Dann kam zurück, ja, aber entscheidend ist die tatsächliche Nutzung.
Das ist ein heißes Thema.
Ja, man muss sich dann ja dann auch überlegen, wie kann ich da wertschätzend darauf antworten?
Nee, wertschätzend gar nicht. Ich habe ein nicht wertschätzendes Telefonat mit der Finanzbehörde in Wiesbaden gehabt für einen Kunden, weil ich da auch wirklich voll ausgetickt bin. Die auch meinten, ja, da ist eine Sauna unten drin und an der Sauna ist eine Dusche und damit ist die Dusche und die Sauna und die Toilette nebendran und der gesamte Flurbereich ist Wohnfläche. Punkt. Ich so, was? Nee. Ja. Und dann kommt als Antwort, doch. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her und diskutiert und uns die Verordnungen und alles um die Ohren gehauen. Und am Ende des Tages sagt das Finanzamt dann, ja, wir können es aber, weil wir sind das Finanzamt. Wir haben andere Vorgaben. Da gibt es dann irgendwo so einen Finanzbrief und dann steht dann irgendwie drin, das wird dann so gemacht, weil dann kann man mehr Fläche ansetzen und dann hat man wieder mehr, was man dann für die Grundsteuer dann heranziehen kann. So, das muss man tatsächlich schauen. Sind wir im Privatbereich? Sind wir im Verkauf? Sind wir in der Vermietung? Auch das zwei völlig unterschiedliche Rechtsprechungen. Also das eine wirklich Vermietung ausgeurteilt, gibt's nichts mehr, beißt die Maus keinen Faden ab. Sinngemäß, wenn nichts anderes vereinbart ist, dann eben bis zum 31.12.2003 die zweite Berechnungsverordnung, ab 1.1.2004 die Wohnflächenverordnung, außer es ist was anderes vereinbart. Auch da gibt es ein schönes Urteil vom BGH, das dann irgendwann mal gesagt hat, es herrscht Vertragsfreiheit. Wenn die Vertragsparteien sich einig sind, dass da Suttererwohnungen, also Räume im Sutterer, die nicht zu Wohnzwecken zulässig sind, aber zu Wohnzwecken genutzt werden, auch als solche vermietet und bezahlt werden, dann steht das den Vertragsparteien frei.
Und deshalb steht in den Mietverträgen jetzt nicht mehr Wohnfläche, sondern Mietfläche.
Ja. Ne? Und jetzt muss man gucken, bin ich vor dem Sozialgericht, bin ich vor dem Verwaltungsgericht, bin ich vor einem Zivilprozessgericht? Worum geht's? Und da kann es durchaus sein, dass die Finanzbehörde sagt, wir sehen das so. Und das kann auch sein, wenn es um soziale Förderung geht, dass dann ein anderes Gericht sagt, nee, wir sehen das so. Dass es dann tatsächlich auf die tatsächliche Nutzung ankommt. Und da gibt's Fälle, ich verweise gerne nochmal auf meine meine Webseite wohnflächen-akademie.de/links. Da sind die ganzen Urteile zu finden. Ich habe über 130 Urteile mal zusammengesucht und die erstmal nur alphabetisch sortiert, bis ich einen rechtskonformen Bot finde, der die dann auch vernünftig durchsuchen kann. Bisher noch nicht gefunden. Gerne melden. Dann kann man da auch nachschauen und da gibt es ganz alte Urteile. Da ging es dann halt darum, wenn du sozial geförderten Wohnraum hast, dann darfst du eine gewisse Grenze nicht überschreiten, weil wenn du die überschreitest, verlierst du deine Förderung. Und da gibt es auch Urteile, da wird gesagt, ja, da ist ein Spielzimmer, das ist als solches auch eingerichtet, obwohl es im Keller ist. Und das andere war eine Bar in dem Fall. Das war, wie man das so in den 70er Jahren hatte, irgendwie so ein Hobbyraumaufenthaltsbar, ne? Und da hat dann das Gericht gesagt, nö, das ist entsprechend so eingerichtet, das zählen wir als Aufenthaltsraum, weil es so genutzt wird, augenscheinlich. Und das zählt aber nicht in der normalen Handhabung, sage ich mal. Das sind Spezialfälle.
Ist euch das eigentlich, jetzt wo du das sagst, Carsten, ist euch das mal aufgefallen, diese ganzen Häuser aus den 50er, 60er Jahren, die ja alle über eine Kellerbar verfügt haben, ja, und heute über den Heimtrainer. Aber das ist alles. Jedes Mal, wenn ich in so einem Haus bin, erzählen mir die Leute, was für legendäre Partys sie in diesen Kindern gefeiert haben.
Ja.
Und dass die Kinder da aber nichts mehr dafür über haben. Das ist komplett, wirklich komplett aus der Gesellschaft verschwunden, diese Kellerpartys, ne? Oder?
Ja, ja, tatsächlich.
Traurig. Ja, wir brauchen jetzt vielleicht einfach dafür nicht mehr diese tollen Tresen, die es da manchmal gibt.
Oh, ja.
Die arbeiten sich ja richtig ab mit diesen. Ich hatte mal eine, das war dann im nautischen Stil mit Tauen und irgendwelchen Fischen und einer Meerjungfrau an der Wand. Also, wo ich sagen muss, nein, ich sag's nicht. Ja,
faszinierend finde ich immer die über Jahrzehnte leer getrunkenen Flaschen, die dann irgendwo stehen. Oder Quarkensammlungen, wo du dir denkst so, wow.
Wobei, das geht noch schlimmer, weil das sind doch nicht mehr die 70er-Jahre-Häuser, das sind die aus den 20ern, 30ern, die unten so einen Gewölbekeller haben, wo noch selbstgebrannt da drin steht oder eingeweckte Marillen. Das hatte ich auch schon regelmäßig. Mhm.
Seit 1920 vor allem, falls mal wieder ein Krieg kommt. Ja, ja.
Ja, wenn die Marillen im Glas nicht mehr gelb, sondern grün sind, ne?
Dann schmecken die richtig gut. Bestimmt, man weiß es nicht. Nein, aber wir reden ja jetzt vornehmlich von der Wohnfläche, wie wir sie anhand einer Wohnflächenberechnung vorfinden. Was würdest du denn sagen, jetzt mal für die Praktika, ist denn im Rahmen des Aufmaßes auch so an Stolpersteinen zu beachten? Weil ich glaube, da gibt es ja auch diverse Störanfälligkeiten.
Das erinnert mich auch wieder an die Frage, dass du gesagt hast, ne, was kann denn da alles schief gehen? Hm. Und fangen wir mal von außen nach innen an. Ne, hab's ja schon ein bisschen angesprochen. Balkone, Lodgien, Terrassen, Dachgärten, ne, wo dann gesagt wird, da setze ich die Fläche teilweise voll an oder zur Hälfte, weil man es einfach macht. Ne? In Ballungsgebieten ist das, ich komme aus dem Rhein-Main-Gebiet, hier ist das Usus, wenn ein Neubau errichtet wird, dann wird die Fläche auf der Terrasse oder auf dem Balkon wird zu 50% zur Wohnfläche hinzugezählt. Ne? Also wenn der Balkon 10 Quadratmeter groß ist, dann werden 5 Quadratmeter angesetzt. Das ist, wenn man sich die Wohnflächenverordnung anschaut, grundsätzlich erstmal falsch. Weil da steht ein Regelsatz, der sagt in der Regel zu 25%. Wenn dann noch ein bisschen mehr geht, weil das ganze Konstrukt mehr kann, überdacht ist, geschützt ist, ja, dann kann man da bis zu 50% ansetzen. Warum sollte man diesem Regelsatz denn jetzt erstmal glauben? Und da muss man sich die Verordnung einfach nochmal ein bisschen weiter anschauen und sagen, was ist denn mit einem Wintergarten? Der Wintergarten, der vollständig beheizt ist, der also wie ein Raum zu 100% nutzbar ist, weil er geschützt ist zu allen Seiten, da regnet es nicht rein, der ist mit wegen vernünftigen Isolierglasscheiben ausgestattet etc. pp. Und hat eine Heizung drin, der wird zu 100% zur Wohnfläche mit hinzugezählt. Der gleiche Raum, der unbeheizbar ist, also bitte nicht unbeheizt, weil ich keinen Bock habe, die Heizung anzumachen, sondern unbeheizbar, so wie die Definition der Verordnung das sagt, also es ist keine Heizung vorhanden, der wird dann zur Hälfte angesetzt. Und ein Schwimmbad, das mit am Haus oder mit im Haus liegt und auch beheizt ist und auch zu allen Seiten umschlossen ist, ne, beheizt, schön Schwimmbad drin, wird auch zu 50% angesetzt. Warum soll dann eine Terrasse oder ein Balkon, der zu allen Seiten offen ist, wo es drauf regnet und kalt ist, ebenso zu 50% angesetzt werden? ne, wenn man sich der Logik mal irgendwie so ein bisschen hingibt, stellt man fest, okay, kann nicht sein, ich kann nicht pauschal das alles mit 50% ansetzen. Und da gibt es ein BGH-Urteil, das sagt sinngemäß, nur weil die Vielzahl der Marktteilnehmer nicht in der Lage ist, eine Verordnung richtig zu lesen und sie immer falsch ansetzt, heißt das nicht, dass es ortsüblich ist. Ja, also bitte immer mit den 25%. So, jetzt waren wir außen. Jetzt
das muss ich ganz kurz korrigieren, Carsten. Es gibt einen Passus in der ImmoWert-V. Und zwar geht es da um das um städtebauliche Maß auch beispielsweise. Und da, das habe ich mal anwenden müssen, und zwar im Hinblick auf die Gemeinde Sylt. Da war es so, dass ich Nutzflächen im Keller bewerten musste, die wie Wohnflächen behandelt wurden, obwohl sie noch nicht mal genehmigt waren. Und wer diese Thematiken auf Sylt kennt, ne, kennt das. Und da ist es nämlich auch so, dass in der ImmoWert-V steht, sofern die örtlichen Regelungen andere Maßstäbe setzen, sind diese anzuwenden in der ImmoWert-V. Ja, also da geht man schon wieder hin und sagt, naja, wenn alle das falsch machen, um wieder bei dir zu sein, dann macht ihr das auch so, bitte. Ja,
ja, aber wie gesagt, das ist ein bisschen schwierig. Nur weil es alle falsch machen, heißt das nicht, dass es damit dann richtig ist.
Richtig.
Ja, das würde ich immer wieder berücksichtigen und das sollte man dann auch tunlichst lassen. Weil am Ende des Tages, irgendwann landet es bei einer finanzierenden Bank. Irgendwann landet es bei einem Sachverständigen für die Wertermittlung. Mhm. Irgendwann landet es bei einem ausgebildeten Makler, der das Ding verkaufen soll, oder einem findigen Mieter, der das Ding mietet und hinterher dann eine Mindermiete oder eine Minderfläche einklagt, weil er sagt, das passt so nicht. Also von daher, ich würde mich da wirklich sauber halten und nicht irgendwie versuchen, so viel wie möglich rauszuziehen, weil das kann einem wirklich böse auf die Füße fallen. Und jetzt nehmen wir mal einfach nur irgendeinen Preis, nennt mir irgendwann aus irgendeiner Region, jetzt nicht irgendwo Pusemuckel, also Anne vielleicht jetzt nicht bei dir um die Ecke.
Hey, ich war gestern erst in Dresden. Das ist so eine Unverschämtheit. Ja gut, okay.
Ne? Dann sagt mir doch mal irgendeinen Quadratmeterpreis für eine nicht zu alte Wohnimmobilie von bis. Wo liegen wir da?
1.500 bis 2.500 Euro im Quadratmeter.
Wo seid denn ihr unterwegs?
Stade.
Also,
ja. Ich sag dir mal, was Frankfurt hat. Ja? Da reden wir irgendwie von 6.500 Euro in den Quadratmeter. So. Oder nimm mal München, ne? Da sind wir wahrscheinlich noch ein bisschen höher. Ja, das war jetzt, nehmen wir mal die 1.500 bis 2.000, ja, machen wir 2.000, ist einfacher zu rechnen. Und dann reden wir von 10 Quadratmetern mehr oder weniger in deiner Immobilie. Dann reden wir von 20.000 Euro. Hm. Bei dem Verhältnis, weil Preis pro Quadratmeter ist ja auch wieder im Verhältnis zu der Gesamtsumme der Immobilie. Ne, von den 20.000, da würde sich ein Frankfurter, der würde sich ein Ast lachen und sagen, das ist ein Rundungsfehler. Aber wenn wir das jetzt einfach mal in Verhältnis setzen, 20.000 für einen Immobilienpreis bei dir in Stade, das wäre genauso viel, wenn ich sage, ich nehme irgendwie 80.000 für eine Immobilie in Frankfurt, ne, um mal so ein Verhältnis zu sagen, mehr oder weniger. Das macht schon was aus im Portemonnaie oder in der Vermietung oder sonst irgendwas.
Ja. Ich habe gerade eine Scheidungssache, da streiten wir uns um 9.000 Euro mehr oder weniger. Und da war mein Argument zu sagen, es sind zwei Gutachten, die differieren nur um 9.000 Euro, das sind irgendwie wenige Prozent. Ja, das ist absolut plausibel. Und dann sagt die Frau zu mir, Herr Bayer, das mag alles sein, aber für mich sind 9.000 Euro wahnsinnig viel Geld. Mhm. Da habe ich gesagt, ja, Sie haben recht, aber wir können es nicht genauer, ja, weil wir im Schätzungsbereich unterwegs sind. Und da muss man differenzieren, in der Immobilienwohnflächenberechnung sind wir nicht im Schätzungsbereich unterwegs. Da gibt es klare Vorschriften zu.
Na, jetzt haben wir die Frage, was kann da alles schiefgehen, stand noch so im Raum. Jetzt habe ich das ja mit der Außenfläche, also Balkon, Loggia, Terrasse, habe ich das gesagt. Und da kommt auch mein Spruch her, wo ich sage, mehr als 50% der Wohnflächenberechnungen sind falsch, weil die eben in der Regel mit 50% angesetzt werden und nicht den Regelsatz der Verordnung einhalten mit einem Viertel, also 25%. Und dann geht's innen weiter. Hobbyraum, Keller, ausgebautes Dachgeschoss hatten wir ja schon mal so ganz grob ein bisschen. Da muss ich mich an die Vorgaben der Landesbauordnung halten. Und ganz wichtig sind da solche Sachen wie, also wenn man jetzt alles aufzählen würde, was in der Landesbauordnung drin steht, eine lichte Höhe. Wenn wir das Dachgeschoss haben, haben wir teilweise in den Bauordnungen, wie viel Fläche muss ich denn oberhalb der Geschossebene unten drunter haben, bei 1,50 Meter Höhe, ne, da muss das die Hälfte ausmachen von dem unten drunter oder andere Bedingungen, lichtes Maß, Fenster, belichtet, belüftet, gegen Umwelteinflüsse geschützt, Statik muss stimmen, Schallschutz muss stimmen und jetzt kommt aber so ein Punkt Brandschutz. Und da kennen wir einen ganz alten Spruch, Brandschutz hat keinen Bestandsschutz. Ja, gibt immer wieder Änderungen. Und auch hier, wenn ich zum Beispiel nicht die Anforderungen des zweiten Rettungsweges aus der Landesbauordnung einhalte, dann kann das niemals ein dauerhafter Aufenthaltsraum sein und darf dann auch nicht zur Wohnfläche zählen. Da gibt es ganz spezielle Ausnahmen, das betrachte ich auch bei mir in den Kursen. Aber es geht einfach darum, dass wenn ich schon sehe, dass es nicht funktioniert und ich mir die Frage stelle, was passiert denn, wenn mal durch irgendwas, durch einen Brand, sagen wir mal, dort jemand zu Schaden oder gar zu Tode kommt? Was passiert denn dann? Und wenn ich diese Frage dann so irgendwie so mit zum Kloß im Hals beantworten muss, so, wusste ich eigentlich, aber ich habe es trotzdem angesetzt, ne? Dann sollte ich es besser nicht tun.
Ja, ja.
Jetzt hast du ja für unter anderem für uns Sachverständige eine Wohnflächenakademie gegründet. Mhm. Und ich glaube, wir haben jetzt verstanden, aus welchem Antrieb du das getan hast. Magst du ein bisschen was zu dem Angebot erzählen?
Gerne. Also es sind zwei Kurse, die ich anbiete vornehmlich. Es gibt noch einen dritten Kurs, der ist dann für Endverbraucher. Das wird ein reiner Videokurs aus der Dose, den man sich dann angucken kann. Aber das, was ich als tatsächlichen Live-Online-Kurs anbiete, wo man auch Fragen stellen kann, das ist einmal der qualifizierte Experte. Der richtet sich an den normalen Immobilienprofi, also den Immobilienmakler, eine Fondsgesellschaft, eine Hausverwaltung, irgendjemand, der unheimlich viele Immobilien im Portfolio hat, ja, die auch immer wieder mal einschätzen muss, gegebenenfalls oder auch die Größe bestimmen muss. Das wäre dann dieser eine Kurs. Der zweite Kurs ist der geprüfte Sachverständige, wo es dann also tatsächlich darum geht, was passiert, wenn ich plötzlich von Gericht eine Akte im Briefkasten habe und das heißt, berechne mir bitte mal die Wohnfläche. Kannst du das? Und dann kann ich aufgrund dieser Ausbildung sagen, ja, kann ich. Und dann kann ich mir auch Mietstreitigkeiten anschauen. Ich kann mir auch Fälle vor Gericht kann ich mir antun, wenn es um irgendwelche Streitigkeiten geht im Zuge von Verkauf, Mietminderung, was weiß ich. Ja. Das sind so die beiden Dinge, die ich da, oder die beiden Kurse, die ich anbiete. Und von den Inhalten, das ist jetzt leicht geschäftsschädigend, von den Inhalten sind sie, was den Umfang des Wissens ob der Wohnfläche sind die identisch, weil ich kann nicht sagen, der eine muss mehr wissen als der andere. Es müssen beide gleich wissen. Mhm. Und dann kommt aber für den Sachverständigen einfach nochmal on top. Was habe ich da vor Gericht zu beachten? Was habe ich bei Streitfällen zu beachten? Was habe ich zu beachten, wenn andere Gerichtsbarkeiten kommen, also nicht Zivilprozessrecht, sondern Sozialgericht zum Beispiel? Wie bereite ich das Ganze so vor, dass das dann auch rechtssicher nutzbar ist?
Ich glaube, damit hast du wirklich einen Nerv getroffen, weil je länger wir darüber reden, und ich merke es ja auch in meinem alltäglichen Tun, müsste das eigentlich schon im Rahmen von einer Grundausbildung Bestandteil sein, ja, weil wir natürlich mit diesen Flächenbegriffen um uns werfen und sie sind ja, das habt ihr ja beide mehrfach auch betont, definitiv wertbeeinflussend, das auf ganz vielen Ebenen, allein schon einmal als Maß und andererseits auch als vielleicht, weiß ich nicht, bestimmtes Bestandteil eines Faktors oder ähnliches. Und wir können tatsächlich manchmal gar nicht da für uns halt ausmachen, was korrekt ist und was nicht, weil wir die Ausbildung nicht haben. Ne? Deswegen danke dafür, dass du dich diesem Problem angenommen hast. Und ich denke das mal,
macht
wir
mir
werden.
Freude, wie du magst.
Ja, definitiv. Und es ist halt auch gut und wichtig, dass es jemanden gibt, der so tief dann halt auch im Thema drin steckt. Weil wie gesagt, bei uns ist es eher so ein Randthema, wo du sagst, ja, wir haben halt damit zu tun und wir versuchen uns dann damit irgendwie auseinanderzusetzen. Aber das natürlich einmal aufgearbeitet im Rahmen von einem Lehrgang zu wissen, ist wahnsinnig wichtig.
Und man muss sagen, auch danke nochmal dafür. Du hast dich bereit erklärt, unseren CESA-Mitgliedern da auch mal einen Nachlass zu gewähren.
Ja.
Das heißt, auch hier wieder ein unschätzbarer Mehrwert, wie ich finde. Und wir planen auch zusammen ja eine Veranstaltung dafür.
Da freue ich mich drauf. Anfang 26.
Genau, mit ein bisschen Vorlaufzeit. Und ja, also es ist tatsächlich so, dass ich glaube, dass es manchmal wirklich diese absoluten Basics sind, die wir bei all diesen Spezialimmobilien und was weiß ich für Dingen, die wir tagtäglich zu bewerten haben, vielleicht manchmal ein bisschen zu sehr in den Hintergrund schieben. Und dass es aber an den Basics stimmen muss, damit es vorne an der Spitze richtig rund läuft. Ne?
Ja, absolut. Das stimmt. Und es sind diese Kleinigkeiten, die man dann nicht auf der Kette hat. Also Frage an euch beiden. Ihr habt jetzt eine Küche mit einem Fliesenspiegel. Also oberhalb von der Arbeitsfläche beginnt ein Fliesenspiegel, der geht bis unterhalb von den Hochschränken, wie der Schweizer sagt, den Küchenhochschränken. Wo messt ihr? Von wo nach wo messt ihr?
Huh. Patrick?
Es ist eine Fangfrage.
Die Frage ist, wie hoch ist der Fliesenspiegel?
Der Fliesenspiegel ist wirklich nur tatsächlich von oberhalb der Arbeitsfläche, ne? Also der Schrank geht bis hinten an die Wand, dann beginnt der Fliesenspiegel, geht also nicht bis auf den Boden runter und geht bis unterhalb von der Kante von dem Küchenhochschrank. Dazwischen sind auch Lücken, also man sieht die Wand, ne? Man sieht sowohl, was weiß ich, die Waschmaschine ist ausgebaut, du kannst bis hinter an die Wand schauen oder es ist sogar irgendwie so eine Art Tresen unten drunter und oben ist dann zwischen Dunstabzugshaube und so ein Küchenhochschrank ist auch Platz, ne? Also wo messe ich?
Fangfrage, weil ich weiß, dass das Thema ja auch mal mit Sockelleisten ist, ne? Deswegen erhelle uns doch sehr gern.
Also in dem Falle, wenn es jetzt so ein Fliesenspiegel ist, misst man bis an die dahinterliegende Wand. Du misst immer von Bekleidung zu Bekleidung, wie es so schön heißt. Also da redet man jetzt nicht von der Türbekleidung, das ist auch so ein missverständliches Wort, sondern tatsächlich die Wandbekleidung, also Tapete, Putz, Fliese. Aber wenn das nicht Bestandteil der Wand ist, also bis zum Boden runtergeht und auch den Boden dann quasi mit berühren würde, ne, dann rechne ich sowas raus, so wie ich den Küchenschrank rausrechne. Der hängt ja auch von der Wand weg. So hängt dieser Fliesenspiegel auch von der Wand weg und den übermesse ich. Den tue ich, als wäre er nicht da und messe also bis an die dahinterliegende Wand.
Guck mal, das ist spannend. Ich messe tatsächlich immer oberhalb dieses Fliesenspiegels. Meistens ist er ja zwischen der Dunstabzugshaube und doch ein bisschen Tapete. Und ich messe das immer, aber nicht, weil ich denke, das ist richtig, sondern weil ich denke, da kommt ja vielleicht ein Viertel Quadratmeter mehr bei raus.
Ja. So, jetzt nehmen wir ein kleines Bad. Also es ist so ein Gäste-WC, ne? Nicht besonders groß, gefliest. Bis unter die Decke. Wo bist du denn da?
Dann würde ich sagen,
auf der Fliese, absolut richtig. Jetzt nehmen wir ein riesengroßes Bad. Bis unter die Decke gefliest. Also richtig groß, ne? So 5 Meter Kantenlänge. Rundrum gefliest. Wie messe ich denn? Was mache ich denn?
Genauso, weil ich gelernt habe bei Carsten Nessler, es kommt nicht auf die Größe an.
Nee, jetzt tatsächlich schon.
Ach komm,
weil, ja, der Winkel, würde man so sagen. Es geht drum, also immer im rechten Winkel messen, nicht diagonal. Ne? So, und jetzt geht es aber in dem Falle drum, gerade nochmal die Kurve gekriegt, jetzt geht es aber in dem Falle drum, wir reden wie von einer Art Vormauerung. Ja, also ein Kaminzug. Oh,
zum Beispiel Spülkasten. Ja?
Wenn ich jetzt etwas habe, das über 1,50 Meter hoch ist und in der Grundfläche mehr als 0,1 Quadratmeter einnimmt, dann darf ich das nicht mit zur Wohnfläche zählen. Das heißt, der kleine Kaminzug, ne, der ist ja von unten bis oben, aber hat weniger als 0,1 Quadratmeter, den übermesse ich, den tue ich so, als wäre er nicht da. Hat der mehr als 0,1 Quadratmeter, dann darf ich ihn nicht mit zur Wohnfläche zählen. Und dasselbe passiert, Leute, jetzt plötzlich mit Fliesen, die an 4 Seiten in diesem Bad drumherum laufen, höher als 1,50 Meter sind, weil Raum hoch gefliest. Und wenn ich 1 Zentimeter Dicke ansetze und nehme die ganzen 4 Wände, dann habe ich plötzlich mehr als 0,1 Quadratmeter, dann muss ich das abziehen. Das sind jetzt Kleinigkeiten.
Aber dann messe ich doch von Fliese zu Fliese.
Dann messst du von Fliese zu Fliese, musst die Fliesendicke messen oder schätzen und die dann abziehen.
Ich hatte das Thema nämlich mal mit Spülkästen vom Klo.
Ja?
Wenn die so kein 1,50 Meter hoch sind.
Ja. So. Und das ist immer eine Unbedingung. Also es muss beides erfüllen. Es muss höher sein als 1,50 Meter und mehr als 0,1 Quadratmeter. Dann zählt es nicht mit zur Wohnfläche. Dann ist es ein eigenes Produkt. Ist es niedriger, also der Spülkasten zum Beispiel, 1,20 Meter, 1,30 Meter hoch oder sowas, der aber mehr als 0,1 Quadratmeter hat, den messe ich drüber. Den reiße ich gedanklich raus, ja, den zähle ich dann nicht mit zur Fläche. Und genau das habe ich, wenn ich jetzt ein, das habe ich jetzt missverständlich dargestellt, also ich habe dieses Riesenbad, ne, das irgendwie komplett hochgeht, über 1,50 Meter, die Fliesen, und hat mehr als 0,1 Quadratmeter, das darf ich dann nicht mit zur Wohnfläche zählen, aber bei dem kleinen Bad muss ich es dann rausrechnen. Also da muss ich die Fliesen gedanklich von der Wand reißen, ja, um das dann zu sagen, ich messe wieder bis zur Wand, auch wenn es raumhoch ist, ja. So, und das, also das habe ich auch so ein bisschen bildlich dargestellt in meinen Schulungen, dass man da nicht so ein bisschen durcheinander kommt, so wie ich jetzt gerade im Erzählen, das ist genau das, weil mal wird es übermessen, das ist auch in der Verordnung so, mal wird es übermessen, mal zählt es mit hinzu, mal darf es nicht mit hinzuzählen, mal wird es ignoriert, mal muss es hinzuaddiert werden, da ist das auch keine einheitliche Terminologie, wo man sagen könnte, okay, das ist immer schlüssig, sondern man muss immer sagen, ich reiße es gedanklich raus und messe bis an die dahinterliegende Wand zum Beispiel, oder ich lasse es drin und darf es nicht mit hinzuzählen.
Du hast ja auf deiner Website auch einen Ersttest, glaube ich, veröffentlicht, ja, ne, wo man selber mal sein Know-how probieren kann, ja, wie weit man kommt bei dem Thema Wohnflächenberechnung. Vielleicht verlinken wir das einfach mal in die Shownotes, würde ich vorschlagen, weil dann werden wir sehr schnell mit unserer Endlichkeit konfrontiert im Hinblick auf das Wissen. Das war ein bisschen dramatisch jetzt, dramatischer, als ich es eigentlich erzählen wollte. Aber
da geht es um genau solche Spezialfälle. Wann ist was eine Treppe? Wann wird was abgezogen? Hm. Wann wird was ignoriert? Ne, so wie du vorhin hast die Sockelleiste angesprochen. Ne, der Normalsterbliche würde jetzt mit dem Zollstock auf den Knien von Wand zu Wand den Zollstock vor sich herschieben und von Anfang Sockelleiste bis zur anderen Seite Sockelleiste messen. Die wird aber gedanklich rausgerissen. Das wird so getan, als wäre sie nicht da. Egal wie dick die ist. Also wenn wir im sozial geförderten Wohnungsbau sind, dann hast du gerne mal Sockelleisten, die irgendwie 6 bis 8 Zentimeter dick sind. Da steht dann auch im Mietvertrag drin, die dürfen weder überbaut noch entfernt werden. Warum? Weil das alte, ungedämmte Wohnungen sind und damit es nicht schimmelt, hast du immer ein bisschen Belüftungsabstand dahinter. Das ist der eigentliche Grund. Aber im Altbau hast du gerne mal so dreiteilige Sockelleisten, so eine ganz hohe, ne, manchmal so 10, 12 Zentimeter hoch oder noch höher, ne, die oben schön eingefasst ist, dann hast du ein Brett davor, weil es sonst ein bisschen komisch aussah, und noch so eine Viertelleiste, so eine Viertelrundleiste davor, damit der Abschluss irgendwie schön aussieht. Und schon hast du irgendwie, hier so gezeigt, 5, 6 Zentimeter, die an der Wand einfach fehlen. Und dann kann es auch mal sein, dass wenn du vor Ort das aufmisst und plötzlich bis an die Wand misst, der Mieter dir auf die Schulter klopft und sagt, du sag mal, warum misst du bis an die Wand? Ich kann doch da noch nicht mal ein Möbel hinstellen. Da muss man dann halt auch irgendwie sattelfest sein und erklären, warum das so ist. Ja,
ja, ja. Gerade im Hinblick auf den Abschluss dieser Folge, was würdest du denn sagen, war mal so eine sehr prägende Erfahrung, die du in dem Bereich hattest, die du gerne noch so als Anekdote mit weitergeben würdest?
Richtig lesen. Also die Verordnung richtig lesen, verstehen und mit dem Wissen, was man hat, sich nicht ins Boxhorn jagen lassen. Nur weil irgendwo wieder mal jemand was schreibt, was anderslautend ist, oder auch eine Finanzbehörde, die sagt, ne, sämtliche Räumlichkeiten im Keller, sobald da nur eine Toilette ist, zählen jetzt plötzlich zur Wohnfläche, weil wir das so wollen für die Grundsteuerreform. Das hat dann nichts mit der Wohnfläche im freiverkäuflichen Markt zu tun oder so, auch im sozial geförderten Wohnungsbau. Und eine der Sachen, die mir da auf die Füße gefallen ist, tatsächlich vor gar nicht so langer Zeit, lese ich ein Urteil und da steht drin, Flure zählen nicht zur Wohnfläche. Und mir wird schlecht. Ich kann dir sagen, boah, habe ich das falsch gemacht? Flure mit zur Wohnpflicht gezählt? Und dann lese ich nochmal und da steht da Hausflure. Ja, logisch. Der Hausflur ist die Erschließung des Gebäudes, ja, außerhalb der Wohnung. Der zählt natürlich nicht mit zur Wohnfläche. Ja, also richtig lesen.
Das trifft, glaube ich, auf ganz, ganz viele Lebensbereiche zu, aber unter anderem auch hier. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du uns da so informativ mitgenommen hast und mal einen Abriss gegeben hast. Und ich glaube, der Appell ist klar. Jeder, der jetzt seine Endlichkeit festgestellt hat, um das nochmal aufzugreifen, kommt auf dich zu. Wir verlinken auf jeden Fall alles in den Shownotes. Und auch, wie gesagt, dann nochmal der Hinweis an alle CESA-Mitglieder. Ihr dürft von einem ganz, 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 ganz tollen Vorteil profitieren. Der liebe Carsten ist, wie soll ich denn sagen, da bereit, uns zu einem Special-Preis auszubilden. Nutzt das sehr, sehr gerne, weil es ist einfach wichtig und es findet ihr an ganz vielen Punkten in unserem täglichen Tun eigentlich wieder.
Genau. Nicht nur das, auch wenn die CESA-Mitglieder da irgendwie immer Fragen haben, sollen sie sich gerne melden.
Das ist sehr, sehr lieb. So, jetzt hat sich Patrick so passiv-aggressiv an sein Mikrofon vorgelehnt und deswegen gehe ich davon
aus, gar nicht. Das, sagen? Das vorgelehnt gar nicht. Er hat so, so über den Mund sich gestrichen, so nach dem Motto, wir müssen also zum so Ende kommen. Ja.
Ach so, da wolltest du was sagen. Möchtest du noch was irgendwie Philosophisches abschließen oder
ja,
so?
Ja, möchte ich sehr gerne. Ihr Lieben, oh es Gott. War mir ein Fest. Geht raus in die Welt und bewertet.
Berechnet Wohnflächen, aber richtig. Lasst es krachen.
Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao.